Risiken ist das eine, ne? Die gibt es auf jeden Fall und darüber sollte man sich relativ schnell im Klaren auch sein, was das eigentlich bedeutet.
China Hotpot, Podcast über Business-Erfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für Ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Hallo Sebastian, danke dir, dass du Zeit genommen hast für mich.
Hallo, Xiaolong. Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf und freue mich.
Ja, ich störe dich in deiner Urlaubszeit, das ist mir bewusst. Wie geht's dir? In welche Stadt bist du gerade?
Ja, das ist kein Problem, das mache ich gerne. Ich bin gerade in der Nähe von Rostock an der Ostsee, da komme ich her. Da, wo ich sag mal, da, wo die anderen Leute Urlaub machen, da wohne ich. Was heißt wohnen? Ist jetzt auch ein bisschen her, dass ich hier gewohnt habe. Also immer wieder schön zu Hause zu sein.
Sehr schön. Du bist ja, Stichwort zu Hause sein, nur als Urlauber. Eigentlich bist du zu Hause in Shanghai, verantwortlich für Rhône & Partner China-Geschäft in China. Und welche Rolle, organisatorische Rolle hast du für Rhône & Partner in China?
Ja, genau. Also ich bin seit 2007 bin ich für Rödel und Partner in China tätig. Habe alle unsere drei großen Standorte durch. Ich habe in Guangzhou im Süden angefangen, war dann 2 Jahre in Peking und bin jetzt seit 2015 in Shanghai bei Rödel und Partner und bin dort zuständig für den Rechtsbereich in China und mache das mit einem Team von knapp 22 juristischen Kollegen und Kolleginnen und dann haben wir natürlich auch noch Assistentinnen und einen Übersetzer, weil wir ziemlich viele Übersetzungssachen haben.
Ja, also Guangzhou, Beijing, Shanghai, dann bist du bei vielen Städten gewesen. Und was war für dich die wichtigste Station in China im Laufe dieser Zeit?
Schwer zu sagen. Also jede Stadt ist anders, in der ich bisher war. Und ich hatte das Glück, dass ich in Guangzhou war, als Guangzhou noch Guangzhou war. Also eine andere Welt, was so mit Zentralchina wenig zu tun hatte und mehr so Südostasien war. Das hat sich ein bisschen gewandelt. Peking hatte ich auch eine super Zeit, war mit so die beste Zeit natürlich, weil dort mein erster Sohn geboren worden ist und ich damit natürlich sehr gute Erinnerungen habe. Und Peking war damals auch noch ein bisschen anders, ein bisschen mehr Spaß konnte man da haben. Und jetzt bin ich aber in Shanghai und Shanghai ist auch gut. Also insofern kann ich jetzt nicht sagen, es war früher irgendwie alles besser, sondern der Moment zählt und momentan fühle ich mich auch mit der Familie sehr wohl in Shanghai.
Und wo war für dich irgendwie beruflich spannend gewesen? Ich meine, das ist natürlich eine falsche Frage. Beruflich in China ist immer aufregend. Aber was ist dann dir wirklich in Erinnerung geblieben? Eine Station und eine Aufgabe, eine Zeit?
Ja, auch das ist eine interessante Frage und ich habe nie so drüber nachgedacht, ne? Ich habe in Guangzhou eigentlich, Guangzhou war, wir haben ein kleines Büro und Guangzhou war damals auch noch so ein bisschen, naja, so die Goldgräberstimmung oder die Aufbruchszeit war vielleicht schon vorbei, aber das waren andere Mandate, als die man in Peking oder in Shanghai hat. Also Guangzhou war oder ist immer noch ein bisschen hemdsärmelig. Guangzhou habe ich sehr genossen, dass der Kreis der Mandanten oder auch der anderen Deutschen vor Ort sehr, sehr klein ist. Man sie sehr, sehr schnell kennengelernt hat. Sehr viele interessante Leute, mit denen ich immer noch Kontakt habe, sogar befreundet bin. Und das ist immer, fühlt sich immer gut an, wenn man nach Guangzhou fährt. Peking, ja, da hatte ich so ein bisschen Pech. Da war Finanzkrise, ne, globale Finanzwirtschaftskrise 2008 bis 2010. Da lief nicht viel, ne? Das war schon ziemlich ruhig und war daher so beruflich jetzt ja nicht so die größte Herausforderung, um es mal vorsichtig zu sagen. Und
okay.
Klar, Shanghai ist jetzt natürlich eine andere Hausnummer, ne? Das war bis Covid kannte es nur eine Richtung nach oben. Und dann kam natürlich die Covid-Zeit und jetzt holen wir so langsam wieder auf, ne? Also es ist, Es bleibt spannend, es und Shanghai ist auf jeden Fall nach wie vor eine große Herausforderung.
Du hast ja so schon ein bisschen blicken lassen. In dieser knapp 20 Jahre verändert sich auch der Markt sehr stark in China, nicht nur die Städte, sondern der Markt insgesamt. Und wir wollen heute auch insbesondere über einen Trend sprechen, Verkauf des China-Geschäfts von deutschen KMU, manchmal zum Teil, manchmal das komplette China-Geschäft. Diese Trends über Verkauf vom China-Geschäft. Und ja, kannst du irgendwie eine deutliche Steigerung der Fälle berichten? Wenn wir jetzt 2024, wir sind jetzt ein Jahr nach Covid, kannst du irgendwie Covid so ein bisschen als Wellenbrecher sehen, vorher und nachher?
Ich denke mal, gefühlt ist es schon so, dass man mehr mit Projekten zu tun hat, wo es halt um auch einen Exit aus China geht, ne, oder um eine Umstrukturierung. Das gab es früher natürlich auch, vor Covid war, aber dann die andere Sache, dass halt immer wieder ein neues Geschäft oder neue Investition nachkam, ne, und das fehlt gerade noch etwas oder ist noch nicht da, wo es vor Covid war. Und die Frage ist, ob es da überhaupt wieder hinkommt. Aber dadurch fällt es natürlich auf, dass es mehr Bereiche gibt, wo auch Unternehmen sich überlegen, macht jetzt China noch Sinn für mich oder für uns, auch vor dem Hintergrund De-Risking, Decoupling und so weiter. Oder gibt es andere Standorte in Asien, die vielleicht attraktiver ist, ne? Also da sehen wir auch, dass bei uns in unserem Netzwerk, bei unseren Büros, dass es da halt einige Länder gibt, wo gerade das Geschäft deutlich stärker ansteigt und wir halt auch mitbekommen, oder halt auch sehen, nicht nur mitbekommen, sondern auch sehen, dass das halt zum Teil auch Geschäft ist, was halt auch China dorthin geht. Also insofern ist es schwierig zu sagen, gibt es da einen Trend? Schwierig, weil auf der anderen Seite sehen wir schon noch, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt und sehr viele Potenziale in China und dass wir halt auch sehr, sehr viele Mandanten haben, denen es nach wie vor extrem gut geht, ne? Also dann manchmal höre ich von Mandanten, Mensch, ist schon wieder ein Rekordjahr, wo man eigentlich denkt, alle jammern, müsste es doch eigentlich allen schlecht gehen, ne? Also es zieht so langsam wieder an. Am Jahresanfang war ich ein bisschen pessimistisch nach dem, ich nenne es verlorenen Jahr 2023. Und jetzt zieht es aber wieder an, dass man auch mehr Projekte, neue Projekte sieht. Aber in der Tat, der Trend, dass halt umstrukturiert wird, dass verlagert wird und dass man sich vielleicht aus dem Markt verabschiedet oder sich überlegt, wie stellt man sich anders auf im Markt, darüber wollen wir auch gleich noch sprechen, der ist schon da.
Gerade die Zweifler, also gegebenenfalls auch zu dem Entschluss kommen, aus China zurückzuziehen und das China-Geschäft zu verkaufen, sind desto mehr institutionelle Eigentümer, sprich Fonds und Finanzinstitute, oder sind das eher Familienunternehmen, die darüber nachdenken, aus China rauszugehen?
Ja, das, was ich sehe oder was wir sehen, das ist so der typische deutsche Mittelstand, ne? Das ist halt immer noch Familien, Besitz. Und wir haben aber auch viele Mittelständler, wo dann dahinter auch ein Private Equity steht, ne? Also das ist sehr gemischt, würde ich sagen. Man kann nicht sagen, dass es jetzt bei dem einen mehr ist oder beim anderen weniger. Das kommt auf die Einzelsituation an und was halt auch was für ein Geschäft es ganz einfach betrifft und ob dieses Geschäft in China noch ja ganz offen wettbewerbsfähig ist oder ob man da schauen muss, auch aus anderen Gründen, dass es vielleicht woanders besser aufgestellt ist.
Also wenn man sagt, die Anzahl der Verkäufer nimmt zu, ja, da muss ja natürlich dazu führen, automatisch, es gibt dann auch Käufer dafür. Was sind so die typischen Käufer auf der anderen
Richtig,
Seite?
genau. Das ist nämlich ein sehr guter Punkt. sich zu schauen, ob man aus dem Markt weggeht oder einen Käufer findet, setzt halt voraus, dass es da einen Käufer gibt, ne, dass es da einen Interessenten gibt. Und was wir halt häufig sehen, also das hat mich dann schon erstaunt und das hat deutlich zugenommen im Vergleich zu der Vor-Covid-Zeit, sind halt diese klassischen Management-Buyouts, ne, wo halt das lokale Management sagt, Mensch, wir können das selber machen und überlasst uns doch die Gesellschaft, die Produktion. Wir versuchen das selber aufzubauen und haben die Kontakte in China. Und das kann in vielen Fällen wirklich zu einer Win-Win-Situation führen, obwohl es halt eine ganze Reihe von Punkten gibt, die beachtet werden müssen.
Darüber werden wir sicherlich sprechen, aber das ist schon spannend, oder? Also Sebastian, wenn ich jetzt dich richtig verstehe, zum einen die Eigentümer, die alten Eigentümer wollten das China-Geschäft verkaufen. Wenn du sagst, zunehmend werden auch solche Verkäufer in Management-Buyouts münden, das heißt, das lokale Management, die auch vor Ort wirklich das Geschäft kennt und womöglich auch die Entwicklung kennt, die haben eher, wenn man kann schon sagen, wenn man das Geschäft übernimmt, seitdem man bekommt es umsonst oder so, aber wenn man auch wirklich mit Geld bezahlt, dann muss man auch schon in das Geschäft glauben. Das Management, lokales Management glaubt ja in das Geschäft und kauft das Geschäft ab von der früheren Eigentümer. Und das ist schon ein interessantes Gegenüberzustellen. Der alte Eigentümer glauben nicht mehr an das, also ich drücke mal das in einfacher Sprache aus. Und das Management vor Ort glaubt es an das Geschäft. Also, wie kann man das eigentlich erklären?
Ja, es ist in der Tat, das ist eigentlich ein Widerspruch, ne? Gerade wo das lokale Management ja mit dabei war und gesehen hat, wie sich die Gesellschaft entwickelt hat oder wie sie sich halt in den letzten Jahren nicht wiederentwickelt hat, dass der Glaube in Anführungszeichen besteht zum Großteil halt darin, dass man meint, dass man den was auch in der Tat so sein kann oder so ist, dass man den lokalen Markt besser kennt, dass man vielleicht besser auf lokale Bedürfnisse eingehen kann und natürlich, dass man diese ganzen Overhead-Kosten, die es natürlich auch gibt in der Organisation, in der Gruppe, dass man sich die alle einsparen kann und dadurch halt auch leaner und auch deutlich günstiger Produkte anbieten kann und der wesentliche Punkt ist halt die Lokalisierung, ne? Das ist ja auch das, wo wir nach wie vor auch weiterhin Investitionen sehen, nicht so für den Export und solche Sachen, sondern halt für den chinesischen Markt lokale Produkte, ne? Und das ist halt das, wo wir nach wie vor auch Investitionen sehen. Und das ist halt bei diesen Management-Buyouts, das ist dann der Driver in der Regel.
Ist das lokales Management, die dann Käufer sind, wirklich lokale Manager sind oder sind das deutsche Geschäftsführer, die das Geschäft wirklich gut kennt aus der Zentrale aus und einige Jahre in China gearbeitet hat und möchte da vom Manager zu Unternehmer werden? Also welche Fälle ist da häufiger?
Ja, also häufiger sind die Fälle, wo das lokale Management, also das chinesische Management, die lange im Unternehmen waren, ja, die das Unternehmen gut kennen, die meistens auch gut Deutsch können und natürlich Englisch sowieso, die aber auch eine gewisse Historie haben im Unternehmen, die sind, dass sie das dann versuchen zu übernehmen. Da stehen dann meistens, kommen wir sicherlich auch noch drauf, wenn es um Kaufpreis und so weiter geht, da stehen ja meistens noch andere Investoren oder Interessenten dahinter, ne? Das ist in der Regel nicht, dass das jetzt der lokale GM selber macht, insbesondere wenn die Unternehmen auch eine gewisse Größe haben. Und was wir aber auch sehen, ist, dass in der Tat ein deutscher Geschäftsführer oder ein ausländischer Geschäftsführer sagt, Moment, ich kriege das auch selber hin, ja. Ich, in Anführungszeichen, ich brauche euch nicht. Ich schaffe das auch, in welcher Form auch immer. Sich halt letztendlich auch wie Private Equity auf die Stärken eines Unternehmens konzentriert oder sich das heraussucht, was wertvoll ist und schaut, damit dann weiterzumachen. Ja, aber es ist halt mehr das lokale Management, das dann diese Unternehmen übernimmt.
Und gibt es auch Fälle, dass man sagt, ich aus dem deutschen Mittelstand, ich verkaufe das China-Geschäft, aber nicht komplett, sondern einen Teil des Geschäfts verkaufe ich möglicherweise an das lokale Management. Gibt es solche Fälle auch, oder?
Das haben wir auch. Das ist dann, da muss man dann auch unterscheiden. Ne? Das eine ist, dass halt Deutschland sagt, okay, wir holen das lokale Management mit an Bord, ja, als Mitgesellschafter, halt in der Form eines Joint Ventures. Und dann wird das halt auf der Ebene, auf Partnerebene weitergeführt. Bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich so der Bringer ist. Oder halt eben das lokale Management meint, bitte bleibt deutsches Mutterhaus, bleibt bitte als Minderheitsgesellschafter mit 10, 15, 20% noch einfach nur beteiligt, ohne operativ eingebunden zu sein. Nur damit wir halt zeigen können, dass halt der Name oder die Gruppe noch in dem Unternehmen investiert ist, was sicherlich auch für Marketing und für die Akzeptanz im Markt wichtig ist, ne? Also sehr unterschiedlich, sehr unterschiedlich.
Das ist ja echt spannend, nur fürs Protokoll. Ne? Also man glaubt, dass das lokale Management, chinesisches Management, glaubt an das Geschäft der Zentrale oder der deutschen Mutter und kauft das Geschäft in China ab, aber möchte sozusagen Lokalisierung vorantreiben. Im Umkehrschluss, in der früheren Konstellation hat man das nicht geschafft, die Lokalisierung konsequent nach vorne zu treiben. Nur fürs Protokoll, das ist wirklich sehr interessant.
Ja, klar, das ist in der Tat etwas widersprüchlich. Bloß da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin der Jurist und nicht der Manager und kenn mich natürlich auch in den Industrien oder in dem operativen Bereich jetzt nicht so gut aus, wie das lokale Management oder das Mutterhaus hat. Aber es gibt schon eine Reihe von Gründen, warum man das macht oder warum man sich vielleicht auch, es muss ja nicht nur sein, dass man das nicht geschafft hat oder hätte schaffen müssen. Es kann auch sein, dass man sich auf andere Märkte konzentriert, ne? Dass man sagt, okay, Vietnam, Indonesien, Indien oder jetzt USA, die ja China eingeholt haben als Handelspartner von Deutschland. Das ist uns erstmal wichtiger. Und wir haben natürlich auch andere Gründe, geopolitisch und so weiter, machen wir uns ein bisschen Sorgen. Wir sehen auch Fälle, wo ganz einfach das Mutterhaus auch ein bisschen in Bedrängnis ist. Und dann hat man vor 20 Jahren irgendwie mal in einer glücklichen Fügung ein Grundstück und eine Fabrik in China gekauft und kann das jetzt halt wunderbar verkaufen und damit das Mutterhaus mitsanieren. Auch das haben wir, ja. Also wir hatten auch einen Fall, wo ein deutsches Unternehmen überhaupt nicht wusste, dass man in China eine Niederlassung hat, mit einer schönen Fabrik und die wir dann sehr erfolgreich verkaufen konnten und für das Mutterhaus eine riesen Einnahme entstanden ist, die man niemals auf dem Schirm hatte, ne? Also auch das haben wir auch.
Ja, das bekannte Hidden Champion-Prinzip, ne? Das ist ganz
Genau.
schön gut versteckt.
Ja, genau.
Ja, wenn man so einen Prozess hat zum Verkaufen in Richtung Management Buyouts, wer ihr jetzt die Fälle betreut hat in der letzten Zeit, auch gerade nach Covid, sagst du ja, nimmt zu, die Fälle, wie ist es meistens angestoßen? Ist es dann meistens, dass die Muttergesellschaft zu euch kommt und sagt, wir haben das vor und möchte das lokale Management ansprechen oder eher das lokale Management, die ihr sowieso auf German Ball oder bei AHK euch trifft und da euch das bespricht? Also wo kommt eigentlich die Initiative hin?
Also die Initiative für den Prozess, das ist meistens das lokale Management, ne? Die zugehen auf das Mutterhaus und die das ja auch irgendwann mitbekommen, wie die Situation ist und wo man dann im Gespräch auch Interesse mitbekommt, ja, vom lokalen Management, ja. Das Mutterhaus geht gegebenenfalls auch direkt aufs lokale Management zu, wenn es sieht, okay, da könnte vielleicht ein Interesse bestehen, und fragt halt einfach an, ne. Wie wir dann ins Spiel kommen, das ist dann unterschiedlich, ne. Also viele der Unternehmen, die betreuen wir auf laufender Basis in der Rechtsberatung, Steuerberatung oder sonstigen Punkten, Wirtschaftsprüfung. Dadurch kommt dann der Kontakt zustande, weil man dann doch merkt, dass der Prozess strukturiert werden muss und es eine ganze enge Ecke von Dingen gibt, die man beachten muss. Also da kommt jetzt nicht so sehr das lokale Management immer auf uns zu, das mehr so das Mutterhaus oder auch beide, ne? Weil wenn wir mit Unternehmen, deutsche Unternehmen zu tun haben, haben wir ja meistens mit der lokalen Niederlassung zu tun, und dann haben wir auch einen sehr engen Kontakt zum lokalen Management, ne? Also so kommen wir dann meistens ins Spiel. Oder es gibt noch einen Strategieberater, einen M&E-Berater, der halt das Ganze vom Strategischen her analysiert und aufsetzt, ne? Weil das ist ja nämlich ganz, ganz wichtig, was für Interessen hat eigentlich das lokale Management mit dieser Übernahme, ne? Ist das überhaupt kompatibel mit dem, was man im Mutterhaus hat, und auch mit den Produkten und so weiter, ne? Also da gibt es eine ganze Reihe auch von strategischen Dingen zu bedenken. Und es ist nicht einfach so, dass man sagt, oh, super, da haben wir jemanden, der übernimmt das jetzt, und jetzt sind wir alle sorgenlos. So einfach ist es nicht.
Nein, nein, es ist nicht. Aber wie ist die Reaktion? Also wenn du jetzt so ein bisschen begleitest, von Seite anschaust, wenn die Muttergesellschaft mit euch Strategieberatung abgesprochen, mit euch als juristischer Experte abgesprochen, und dann der erste Schritt auf das lokale Management zugeht, wie ist die erste Reaktion von der lokalen Management? Ist es ein total vom Himmel gefallen und total überrascht oder beleidigt? Nein, das nicht,
Nee,
aber bestimmt.
wie gesagt, da gibt es ja schon eine Vorgeschichte, ne? Also das bekommt ja das lokale Management auch mit, dass es halt nicht so läuft, und dann wird sich halt auch darüber unterhalten, welche Optionen es gibt, und dann kommen halt diese Möglichkeiten halt meistens mit auf den Tisch, und dann bekommt man auch relativ schnell mit, ob da erstmal ein grundsätzliches Interesse besteht oder nicht, ne? Oder wenn das lokale Management sagt, ne, wir machen das, dann ist natürlich, es ist klar, ne, dass ein Interesse da ist, und dann geht es darum, die sogenannten Terms and Conditions dann zu eruieren, und daraus dann halt ein fertiges Produkt zu schnüren.
Ja, das also interessant. Da kommt die bekannte Unternehmensfonds John Venture wieder in die Mode, weil da ja das lokale Management doch ein bisschen chinesisch ist. Wenn das nicht komplett gekauft ist, dann ist doch wieder eine John Venture Firma. Wirklich spannend. Und ja, Terms and Conditions, da sind wir bei. Und natürlich, bevor man konkret jetzt in die Ausarbeitung von Terms and Conditions geht, vielleicht nochmal mit Abstand bisschen diese ganze betrachte. Ich finde, viele Geschäftskonstellationen sind nicht zustande gekommen, weil die Geschäftspartner nicht glauben an eine bestimmte Geschäftsanbahnung. Zum Beispiel, ich finde, nicht jeder Geschäftsführer eine deutsche Mittelstandsunternehmens nimmt die Option Managed Buyout als eine realistische Option, so, ne? Weil man ja nicht weiß, was der Eigentümer wirklich denkt. Und auch der Eigentümer ist auch nicht immer sicher, ob das, wenn das Geschäft schon sowieso nicht gut läuft, ne? Deswegen spricht man ja, ob das lokale Management überhaupt interessiert ist. Also ich denke, da spielt ihr schon eine wichtige Rolle, dass überhaupt mal diese Mediation oder Kommunikationsrolle zu übernehmen, damit beide auch erstmal von diesem Modell ein bisschen mehr Erfahrung und auch mit auseinandersetzt. Deswegen führen wir auch das Gespräch im Interview, sodass auch möglichst eine Reichweite erreicht, dass auch Interessenten, also als Manager oder ein Mittelstandsunternehmen, auch sowas als Option dann sieht. Aber wenn man das als Option sieht, du als Jurist sagst immer, es gibt immer Risiken, ne? Aber was sind die so typischen Risiken auf beide Seiten beim so einem Kauf oder Verkauf?
Ja, Risiken ist das eine, ne? Die gibt es auf jeden Fall und darüber sollte man sich relativ schnell im Klaren auch sein, was das eigentlich bedeutet. Ich denke mal, wichtig ist aber erstmal überhaupt die Umsetzbarkeit und auch die Vorteile, die für beide Parteien bestehen, sich darüber zu verständigen, um da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Und dann ergeben sich darum herum die ganzen Risiken, ne? Wichtig ist, dass man halt nicht einfach sagt, nochmal, wie ich gerade gesagt hatte, dass man nicht einfach denkt, das ist jetzt halt ist Anteilsübertragung gegen Kaufpreis X, sondern da steckt halt deutlich da mehr hinter, ne? Also das heißt, man muss sich ganz klar sein, was bedeutet das eigentlich für die gegebenenfalls auch weitere Zusammenarbeit, ne? Also niemand von dem lokalen Management will jetzt ja einfach eine Fabrik, die irgendein bestimmtes Produkt herstellt, übernehmen, sondern die wollen ja eine Fabrik übernehmen mit einem Produkt, das eine bestimmte Marke hat oder das aus einem bestimmten Hersteller, vom bestimmten Hersteller kommt, ne? So, das bedeutet, dass es da auch in Zukunft eine Zusammenarbeit geben wird. Und darüber muss man sich klar sein. Was sind die Ziele des lokalen Managements, die Vorstellung, insbesondere auch die Vorstellung und Zielsetzung von den Leuten, die hinter dem lokalen Management stehen und gegebenenfalls Geld geben, weil so ein Verkauf, der wird meistens nicht für den berühmten Euro gemacht, sondern da steht ja ein bisschen mehr dahinter. Da gibt es ja Assets, da gibt es ja noch Intercompany-Forderungen, Verbindlichkeiten. Ich denke, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Das sind alles Punkte, die beachtet werden müssen. Die lokale Gesellschaft, die hat ja auch einen bestimmten Namen. Ja, also da steht ja ein deutscher Markenname dahinter, ein Brand. Und auch das muss bedacht werden, wie wird damit umgegangen, ja. Und dann sind es natürlich die Produkte als solche. Sind das jetzt, braucht man dort bestimmte Komponenten, die weiter aus Deutschland geliefert werden müssen? Oder wo kommt das eigentlich her? Und welches Produkt darf da eigentlich unter welchen Namen in Zukunft auf den Markt gebracht werden? Und da nochmal, also das lokale Management hat Interesse daran, die Produkte, die bisher oder manchmal auch Dienstleistungen, die bisher in China verkauft worden sind, selber zu verkaufen, aber meistens unter dem Namen, unter der Marke und natürlich auch mit bestimmten Komponenten, um auch eine gewisse Qualität zu sichern. Und das ist erstmal der erste große Schritt zu überlegen, was ist da operativ und kaufmännisch überhaupt für eine Zusammenarbeit in Zukunft, was steht da im Raume und ist das überhaupt machbar?
Genau, da hast du ein Stichwort gesagt. Das heißt, der erste Schritt, wo ihr das begleitet seid, ist im Grunde genommen eine Machbarkeitsstudie von beider Seite. Und was sind so die wesentlichen Punkte? Du hast ja vorhin schon Marke, IP und Assets. Vielleicht spielt auch Gebäude und Land irgendwie für eine Rolle. Oder was sind dann noch weitere Punkte?
Ja, natürlich. Das sind ganz, ganz wichtige Punkte, ne? Also ein ganz zentraler Punkt ist erstmal auch Mitarbeiter, ne? Also da
Richtig.
ist eine Produktion mit irgendwie 100 Mitarbeitern und dann sagt der lokale Manager, ja, ich brauche aber nur noch 50 in Zukunft. So. Und dann stellt sich die Frage, ja, was passiert denn jetzt eigentlich mit den anderen 50? Und wer zahlt denn da die Abfindung? Weil das ist halt der erste Punkt. Das möchte das lokale Management nicht bezahlen. Ja, so. Da fängt es dann schon mal an. Und da sind wir jetzt schon in den Einzeldetails, was halt dann in diskutiert und auch verhandelt werden muss, ne? Was passiert mit HR, mit Mitarbeitern? Was passiert mit der Marke, ganz, ganz wichtig, ne? Mit auch vielleicht auch mit weiteren IP-Rechten wie Patenten, die lokale Gesellschaft hat. Sollen die da bleiben? Sollen die übertragen werden? Was ist mit einem bestimmten Know-how? Darf das einfach so weiter benutzt werden? Also IP spielt eine ganz, ganz große Rolle bei diesen Punkten. Und dann ist natürlich auch, da gibt es dann halt auch bestimmte Fixed Assets, in der Gesellschaft, die man vielleicht, wenn man jetzt die Gesellschaft, wenn man sagt, wir machen kein Buyout, wir machen eine Liquidation, dann könnte man die vielleicht noch zu Geld machen, ja, oder vielleicht nach Deutschland zurücktransferieren, sehen wir auch sehr häufig, dass sie dann halt in Deutschland weiter eingesetzt werden. Das ist das Nächste. Dann ist natürlich noch Vorräte. Wie geht man damit um? Schenkt man das halt dem lokalen Management oder muss das irgendwie auch in eine
Abgekauft
Bewertung einfließen, ne?
werden,
So,
ja.
und auch noch zwei andere sehr, sehr wichtige Punkte. Das eine ist halt, was ist mit bestehenden Aufträgen, die noch nicht abgearbeitet worden sind, die auch noch nicht bezahlt worden sind. Wem steht da was zu? Ja, das muss man auch mal sehr sauber trennen. Und dann ist das andere ist natürlich auch Intercompany-Forderungen und Verbindlichkeiten. Das wird halt meistens übersehen oder da schaut das lokale Management dann nicht so drauf. Die sagen, naja, wir wollen das einfach haben, der Rest, der interessiert uns nicht. Aber dann muss man sich auch Gedanken machen, naja, wie gleichen wir das denn aus? Vielleicht gibt es da noch ein Gesellschafterdarlehen, was nicht zurückgezahlt worden ist. Ne? Vielleicht gab es da im Lieferung aus Deutschland von Komponenten, von Vorprodukten, die auch noch nicht bezahlt worden sind. Das sind Dinge, die sind sehr mühsam und darauf hat meistens, so, das ist meine Erfahrung, das lokale Management gar nicht so viel Lust, sich darüber da ins Detail zu gehen.
Also
Aber das
ich
sind
muss
die Dinge,
sagen, genau,
die müssen geregelt werden und daraus ergibt sich dann am Ende des Tages auch ein bestimmter Kaufpreis, ne?
Ja, ich muss sagen, genau, die Punkte, die du vorhin erwähnt hast, keins davon ist wirklich unwichtig. Also jeder Punkt davon kann Showstopper werden, weil die schon bestimmt Tragweite und auch Wert auch beinhalten. Ne? Also egal, ob es Kompensationszahlen an Mitarbeiter oder eine Verbindlichkeit mit die Darlehen aus der Zentrale, das ist alles hoher Betrag, kann sein. Ne?
Absolut.
Und
Und das muss halt berücksichtigt werden. Und das sollte halt auch sehr, sehr frühzeitig bedacht werden. Und da sollte auch sehr frühzeitig meistens zumindest ein Letter of Intent oder ein Memorandum of Understanding sollte in der frühen Phase aufgesetzt werden, wo man halt diese ganzen Punkte einfach mal runterbricht, ja, schaut, was ist vielleicht unproblematisch, was muss noch gelöst werden und wie wird das gelöst, ne? Also sich hinsetzen und sagen, wir setzen hier einen Vertrag auf und dann schauen wir mal, wie wir dahin kommen. Das ist nicht so empfehlenswert, ne? Da sollte es eine ganze Reihe von Vorüberlegungen geben.
Also ich kann gut vorstellen, dass der größte Betrag oder Position von solcher Punkte, die zu klären ist, falls das Unternehmen natürlich ne, ein Land gekauft und selbst gebaut hat, dann ist wahrscheinlich das Grundstück und die Gebäude drauf.
Ja.
Und das ist, glaube ich, schon schwierig. Wie ist da sozusagen die mögliche die Steine, die im Weg stehen.
Ja, das ist in der Tat ein sehr, sehr valider Punkt. Wenn es dort ein Grundstück gibt, ein Landnutzungsrecht mit einem Gebäude drauf, was halt enorm an Wert zugenommen hat, das ist natürlich das lokale Management ungern bereit, das jetzt abzukaufen, weil die wollen ja keine Immobilie, kein Landnutzungsrecht kaufen, die wollen halt ein Geschäft übernehmen. Und da muss man dann schauen, das ist dann halt auch unsere Aufgabe vom Rechtlichen her zu überlegen, wie kann man diese Dinge dann strukturieren. Ne? Da kommt halt dann zum Beispiel kein Share Transfer mehr in Frage. Da könnte man über einen Asset Deal überlegen. Das heißt, das neue Management setzt eine neue Gesellschaft auf, mietet sich selber irgendwas an, ja, und übernimmt Mitarbeiter, übernimmt Assets und so weiter und dass das laufende Geschäft, Verträge und etc. und in der Niederlassung in der ehemaligen oder immer noch Niederlassung verbleibt halt letztendlich eine leere Hülle nur mit der Immobilie. die dann verkauft wird, ja, die dann verwertet wird. Da gibt es auch noch ein paar andere Möglichkeiten, wie man es machen kann, um diese Immobilie zu verwerten. Aber letztendlich muss man die irgendwie versuchen, da rauszulösen, so eine Immobilie, weil das kann dann schon zum Showstopper werden, weil nochmal, da wird das lokale Management ganz einmal nicht das Geld haben, A, haben und B, nicht gewillt sein, in eine Immobilie zu investieren.
Ja, was mir auch noch einfällt, ist, China ist ja ein Exportland. Wenn jetzt das lokale Management, das lokale Geschäft übernimmt und auch gut läuft, die Qualität stimmt und wenn über die sagen wir Landesgrenze hinaus die Produkte absetzen wollen, da ist er natürlich auch wieder zu einer Konkurrent geworden. Oder muss man da auch klar abstecken, wer in welche Kontinent, in welchem Markt agieren darf. Ne?
Ja, genau. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Der wird dann auch herausgearbeitet in den Gesprächen oder sollte halt auch im Vorfeld ganz klar definiert werden, wie sieht das eigentlich mit dem Wettbewerb aus? Ja, das ist, muss man wirklich klar definieren, um da am Ende des Tages nicht, wie du es gerade gesagt hast, ja, vor einer bösen Überraschung zu stehen, dass auf einmal das lokale Management tatsächlich in der Lage ist, die Produkte in derselben Qualität deutlich günstiger herzustellen und damit dann dem Mutterhaus auf Märkten außerhalb von Chinas Konkurrenz macht. Wobei, da sehen wir aber eher den Trend hin, dass das lokale Management, das fokussiert sich doch eher auf den lokalen, auf den chinesischen Markt. Ja, das ist ein Punkt, der wird verhandelt, der ist manchmal auch ein bisschen zäh, der ist aber auch relativ im Vorfeld relativ schnell klar, wer wo aktiv werden kann. Ja, da gibt es natürlich ein paar kartellrechtliche Überlegungen, die man mit einbeziehen muss, ne? Was es da für vielleicht für Verbote gibt an möglichen oder kartellwidrigen Absprachen, aber eigentlich was so China angeht, gibt es da eigentlich weniger Probleme. Ja, dass man sagt, lokale Management macht jetzt halt nur noch China, ja, und ein deutsches Mutterhaus hält sich aus China raus, außer für bestimmte, sage ich mal, Ersatzteile, Reparaturteile oder ein gewisses Direktgeschäft. Auch das haben wir. Das kann möglich sein. Auch die Frage beim Wettbewerb, was da eigentlich für Produkte hergestellt werden. Ja, darf jetzt das lokale Management auf einmal andere Produkte auch herstellen? Unter welchem Namen? Und zu welchen
Stimmt.
Konditionen? Das
Ja.
ist auch ganz wichtig, ne? Also man hat vielleicht ein
Stimmt.
Produkt A, mit dem man in China auf dem Markt unterwegs ist und das lokale Management stellt jetzt einfach ein Produkt C her, was aber unter dem deutschen Markennamen, den man vielleicht noch weiter nutzen darf, dann auf dem Markt verkauft wird, wo man in Deutschland vielleicht gar nicht so happy drüber ist.
Das stimmt, ja. Du hast ja vorhin gesagt, häufig haben die, das stimmt ja auch, wenn da viele Assets ist, dann können die Manager, die heutigen Manager natürlich nicht so viel Kapital aufbringen für den kompletten Kauf. Und da sagst du, es gibt ja noch mögliche weitere Finanzmittelgeber. Wenn so eine Anfrage steht vom Mutterhaus an das Management, was macht das Management? Gehen Sie dann zur Bank oder wie machen Sie das? Also, wie hast du es so mitbekommen, wie Sie da starten, strategisch oder per Zufall irgendwelche
Ja,
Finanzmittelgeber zu
das
finden?
meiste ist Guangxi, ne? Das ist, dass die Beziehungen werden halt genutzt und wie man oder wie halt diese Kontakte entstehen zu den anderen Shareholdern, die dort im Hintergrund stehen, das weiß man meistens nicht so, ne? Das ist auch nicht so relevant. Wichtiger ist aber schon, dass man weiß, wer das eigentlich ist, ne? Und auch da schaut, dass man da bestimmte Mechanismen mit in den Verträgen hat, um sich da auch ein bisschen zu schützen, dass da jetzt nicht jemand einsteigt, den man vielleicht gar nicht, an dem man das vielleicht gar nicht hätte verkaufen wollen, ja. Oder der halt letztendlich das lokale Management nur als Strohleute verwendet und eigene Interessen dahinter hat. Deswegen ist das schon wichtig, einen gewissen Background-Check auch zu durchzuführen und zu schauen, wer steht da eigentlich dahinter, ne? Also das
Genau,
ist halt dieser
genau.
erste Punkt, den ich ja auch eingangs erwähnt habe, dass was will das lokale Management damit eigentlich, ne? Was ist das Ziel, jetzt nur zu sagen, ja, wir können das billiger, ja, das ist es meistens nicht, ne? Wie wollt ihr das eigentlich erreichen? Weil das ist dann der Punkt, wo du ja mich gefragt hast, was gibt es da eigentlich für Risiken? Das ist halt eines dieser Risiken, ne? Schaffen die das überhaupt, ja? Oder wie stellen die sich das eigentlich vor? Ist das überhaupt realistisch, dass man das jetzt mit dem lokalen Management, dass die das selber durchführen können?
Ja, also ja, das ist ja auf jeden Fall ein spannender Prozess für beide Seiten. Und ich kann gut vorstellen, für die meisten lokale Management ist es gar nicht so vorbereitet, zumindest in strukturierter Form vorbereitet, so einen Prozess zu starten. Sonst würde man ja auch Gedanken machen, wenn man vor Vortag gefragt und dann im Nachtrag alles schon komplett vorbereitet Dokument rüberkommt. Dann ist es auch komisch, wenn das wirklich der Fall ist. Im Grunde genommen für beide Seiten ein Abenteuer. Deswegen, wenn man ein Abenteuer hat, freut man sich über jede Empfehlung. Hast du noch weitere Empfehlungen an die beide Seiten? Was man noch hätte machen müssen am Anfang von so einem Gedanken.
Naja, es ist, wie du richtig sagst, das ist für das lokale Management jetzt kein, ich sag mal, kein Tagesgeschäft, ne? So eine Transaktion, die haben das in der Regel noch nie gemacht, die kennen sich damit nicht aus und die sind ja ein Stück weit natürlich unvorbereitet. Das ist normal. Das ist nichts Schlimmes. Und das ist dann halt auch so ein bisschen die Aufgabe, die wir dann mit übernehmen. Wir kennen ja nochmal, wir kennen ja meistens das lokale Management, ne, wo wir dann natürlich auch schauen müssen, wie wir die Dinge dem lokalen Management erklären, auch warum das so sein muss, ja, warum natürlich auch das deutsche Mutterhaus, da ist halt jetzt kein einzelne Person dahinter, sondern da gibt es auch bestimmte Gremien, warum die Prozesse vielleicht ein bisschen komplexer sind und warum man, nehmen wir jetzt auch Thema Kaufpreiszahlung, warum will jetzt Deutschland eine Sicherheit haben für die Kaufpreiszahlung und solche Dinge, ja? Also die Vorstellung ist halt in der Tat, wir unterschreiben da was und ab morgen sind wir dann die Eigentümergesellschafter und dann machen wir einfach weiter. Das ist leider nicht so der Fall. Und man muss schon ja, schon eine gewisse Zeit dafür einplanen, ganz einfach, um das umzusetzen. Die Vorbereitung und dann auch die Umsetzung. Da gibt es eine ganze Reihe von, natürlich auch von Verträgen, ja, wobei ich kein Fan bin von sehr langen Verträgen, aber auch ein kurzer, guter Vertrag hat seine paar Seiten, ne, die man verstehen muss und die man auch akzeptieren muss. Und was halt wichtig ist, was wir halt auch dem lokalen Management immer empfehlen, dass sie sich halt auch einen Berater gleich am Anfang mit zur Seite nehmen, der auch in die Prozesse mit involviert wird, der auch versteht, was ist eigentlich die Story dahinter. Weil das Schlimmste ist immer, das sehen wir gerade bei Joint Venture Verhandlungen, dann hat man alles verhandelt und dann der Tag vor der Unterschrift, da gibt der chinesische Joint Venture Partner einen Vertrag, der kommerziell komplett ausverhandelt ist, wo viele Kompromisse auch drin stecken, ja, einfach einen lokalen Anwalt und der sagt, das geht so nicht, das geht so nicht, das geht so nicht, das geht so nicht. Der hat keinerlei Verständnis hat von dem, was da verhandelt wurde und wo halt auch diese Kompromisse drin stecken, ja, und der das einfach so frisch auf den Tisch bekommt und sagt, hier, schau mal an, der natürlich sagt, das ist ein Risiko, das ist ein Risiko, wo er auch recht hat, weil er ganz einfach die Story nicht kennt. Und das ist halt wichtig, dass entweder dort ein eigener Berater mit an Bord genommen wird oder dass wir es halt schaffen, was wir aber meistens können, dass halt das lokale Management uns auch ein Stück weit vertraut und wir jetzt nicht komplett einseitig nur die Interessen des deutschen Mutterhauses durchsetzen. Was wir natürlich versuchen, den bestmöglichen Deal für unsere Mandanten herauszuholen, aber natürlich auch schauen, wo ist es klar, dass das halt nicht realistisch ist, was wir da vielleicht haben wollen, wo man gleich schaut, dass man da mit dem lokalen Management eine vernünftige Lösung hinbekommt, ne? Das ist halt sehr, sehr wichtig. Und man muss sich Gedanken darüber machen, was ist denn eigentlich, wenn es nicht klappt, ja? Wenn es nicht klappt, dann hat das deutsche Mutterhaus, ja, so ein Dreiviertel bis Jahr, sollte man schon einplanen für so einen Prozess. Hat diese Zeit ja in den Sand gesetzt, hat natürlich auch ein gewisses Honorarvolumen aufbringen müssen und steht wieder da, wo es vor einem Jahr stand. Und vielleicht jetzt mit noch mehr Problemen, weil ja die Dinge, die vor einem Jahr hätte man angehen können, nicht angegangen worden sind, weil man sich ja darauf verlassen hat, dass es da zu einem Deal kommt. Und das ist sicherlich auch wichtig für den deutschen Mittelständler zu überlegen. Das kann auch alles, so gut wie sich das jetzt alles anhört und so gut wie die Verhandlungen laufen, das kommt schon vor, dass am Tag der Unterzeichnung das lokale Management einen Rückzieher macht. Und darauf muss man vorbereitet sein.
Und ich finde es auch, also das ist total fair, was du gesagt hast, weil das ist ja ein Prozess, dreiviertel Jahr, ist es kein Autobahnfahrt, sondern das ist ein Stückchen Reise mit jeder Menge Ausfahrtmöglichkeit. Bei jeder Abfahrt, dass man, wenn man ausschert, dann kommt es nicht zum Ziel, dann ist dann gestoppt. So, ne? Also wenn man diese Reise auch macht, dann beschäftigt sich gegenseitig sehr stark mit einer Sache, und zum Teil vielleicht auch intensiv diskutiert und bestritten, später wahrscheinlich auch belastet auch die Zusammenarbeit in dieser Beziehung, ne? Also, zwischenmenschlich, kann auch passieren.
Ja, klar.
Und, also, ob das mal später noch als normales Management weiterarbeiten kann, das weiß man auch nicht.
Ja, das ist richtig. Und deswegen nochmal, man muss halt immer diese Exit-Option im Hinterkopf haben. Man muss aber auch auf bestimmte Dinge vorbereitet sein, ne? Also ein so Klassiker ist halt auch Zahlung des Kaufpreises, ja, das ist, muss man sich natürlich auch überlegen oder wo wir dann auch darauf hinweisen, kann er das überhaupt? Also jetzt nicht nur vom Finanziellen her, sondern auch Devisenaufsicht und so weiter. Was muss da eigentlich technisch, regulatorisch alles vorhanden sein, damit der lokale Manager das Geld überhaupt ins Ausland überweisen kann oder darf? Ja, brauchen wir da vielleicht noch eine Bewertung? Kann meistens, wenn es noch andere Finanziers, Mitgesellschafter gibt, dann setzen die zusammen eine kleine Gesellschaft auf, die dann die Anteile übernimmt. Kann diese Gesellschaft sofort den Kaufpreis überweisen ins Ausland und diese Dinge, ne? Also das muss man auch sich im Vorfeld überlegen. Also deswegen lohnt sich immer bei solchen Sachen, womit wir dann anfangen, so eine Art Checkliste zu erstellen, so eine Betriebsanleitung, in der die einzelnen Arbeitsschritte runtergebrochen werden. Und die man dann aber auch gerne auch mit der Käuferseite diskutiert. Wo stehen wir gerade? Was muss noch alles gemacht werden? Was brauchen wir auch von deiner Seite, lieber Käufer? Was musst du eigentlich alles noch in die Wege leiten, damit wir da zum Verkauf kommen? Gibt es auch in der Gesellschaft, das sind auch mal super Sachen, wenn man dann an die Umsetzung geht und merkt, oh, Moment, da gibt es ja immer noch paar Dinge, Registrierungen, die nicht richtig sind, die erstmal gerade gezogen werden müssen, die das Ganze verkomplizieren. Also ganz, ganz wichtig, sich über diese Dinge Gedanken zu machen. Vielleicht ein Punkt noch, der ist ja auch, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Was wir sehr selten sehen, ist, dass das lokale Management eine Due Diligence durchführt, ja, wo man eigentlich denkt, die müssten das doch eigentlich machen als Käufer. Klar, auf der einen Seite sind die ja schon, kennen die ja die Gesellschaft, führen
Genau,
ja auch das
wollte ich gerade
operative
sagen.
Geschäft. die kennen die
Ja.
Risiken, aber das wundert mich schon sehr stark, dass dann nicht noch tiefer gebohrt wird und vor allen Dingen, dass auch in der Regel, was jetzt so, was man so dann, was das Ergebnis von der Due Diligence ist, dass man bestimmte Representation and Warranties hat in dem Kaufvertrag, das sieht man komischerweise im wenig. Ja, also das wird in der Regel übernommen, ja, wie es da steht. Ne? Außer
Ja,
natürlich
die
diese
zukünftige,
HR-Themen, da hat natürlich das
ja.
lokale Management immer Interesse daran, dass es nicht auf, das ist deren Exit-Strategie, wenn es nicht läuft, dass sie dann halt auf den ganzen Mitarbeitern sitzen bleiben, mit den
Ja.
Anfindungsansprüchen.
Das stimmt. Also, liebe mögliche Käufer von einer bestimmten Niederlassung von deutschen Unternehmen, ne, wenn ihr das heute hört, dann Due Diligence immer auch durchführen, selbst wenn ihr die Unternehmen schon gut kennt. Also, an sich hat sich schon gelohnt, wenn ihr das, dieses Interviewgespräch hört. Welche zusätzliche Empfehlung hast du sonst noch an das Management, also quasi an die Käufer?
An, ja, dass das halt natürlich, das lokale Management sollte daran denken, was braucht es eigentlich alles von, um das im Geschäft fortzuführen, ne? Also IP-Rechte, ne? Dass man da eine, vielleicht einen Lizenzvertrag hat, um die Marke weiter zu nutzen, dass man auch das Recht hat, den Geschäft, also den Firmennamen weiter nutzen zu dürfen, weil das ist eigentlich sowas, was als Selbstverständlichkeit immer unterstellt wird. Und dann irgendwie am Ende, wenn man den Vertrag dann irgendwie aushandelt, sagt dann das Mutterhaus, naja, aber ihr müsst ja den Unternehmensnamen ändern, ja. Also das ist ganz wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, dann tatsächlich zu Gedanken darüber zu machen, in welchem Zustand übernimmt man die Gesellschaft, ja, welche Außenstände gibt es da? Gibt es noch Verbindlichkeiten gegenüber dem Mutterhaus oder Gesellschafterdarlehen? Diese Dinge, schafft man das überhaupt, ne? Das bedeutet, ähnlich wie bei jedem Projekt, man sollte einen ganz klaren Businessplan haben und auch eine Cashflow-Planung und sich natürlich auch darüber Gedanken machen, können denn die, was passiert, wenn die ganzen Zusagen von den Investoren, die man vermeintlich meint zu haben, wenn die einen Rückzieher machen, ne? Wie steht man eigentlich dann da und kann man das Ganze dann noch im umsetzen, ne? Weil auch für das lokale Management, die investieren da auch sehr, sehr viel Zeit rein. Wenn es Berater gibt, natürlich auch Beraterkosten und das ist halt auch ein Thema, ja. Dass diese zukünftige Zusammenarbeit ist ganz, ganz wichtig, sich
Also
darüber
spannendes
Gedanken zu machen.
Thema und wie du siehst, wir haben kaum gemerkt, jetzt haben wir schon deine Gartenarbeitspause voll ausgenutzt.
Ja, ich habe leider noch ein bisschen was zu tun heute.
Ja, das ist so, muss man sein, ne? Als M&A-Jurist, Berater und zwischen Gartenarbeit noch ganz so schon qualitative hohe Content zu liefern. Also Respekt. Danke dir, Sebastian. Danke für deine Zeit und ich freue mich schon, dass wir uns wieder face to face in Shanghai treffen. Spätestens, wenn wir dich wieder einladen für ein bestimmtes Thema für die deutsche Unternehmen.
Ja, ich bedanke mich auch, hat viel Spaß gemacht. In der Tat, die Zeit verging jetzt relativ schnell. Wir hätten wahrscheinlich noch eine Stunde reden können, weil wie gesagt, dass das vielleicht nochmal abschließen, das ist halt wirklich alles sehr, sehr einzelfallabhängig und jede Transaktion hat ihren eigenen im Charakter. Ja, ich werde jetzt keine Gartenarbeit mehr machen. Ich kann jetzt, ich habe meinen Sohn versprochen, dass wir noch mal an die Ostsee gehen, weil heute haben wir super Wetter draußen und das werden wir dann noch mal genießen, bevor es dann morgen so langsam wieder gegen chinesische Heimat geht.
Ja, super. Also ich hoffe, du kannst deinen Urlaub genießen. Das klingt auf jeden Fall spannend. So ein Urlaubstag zwischen Gartenarbeit, Ostsee und aber auch Management Buyout. Also das Spannende kann es nicht sein.
Ja, genau, super. Also, ich bedanke
Alles
mich
klar.
ganz herzlich.
Ich mich auch. Also bis dann, ne? Sebastian.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.